Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese als Grundlage für die heutige Predigt einen Ausschnitt aus dem 1. Thessalonicher Brief im 4. Kapitel. Dort heißt es: Im Übrigen, liebe Brüder und Schwestern, bitten und ermuntern wir euch im Herrn Jesus, dass ihr, so wie ihr von uns unterwiesen worden seid, euer Leben zu führen und Gott zu gefallen, das tut ihr auch, dass ihr auf diesem Weg immer noch weitergeht. Ihr wisst ja, welche Weisungen wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Das nämlich ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch fernhaltet von der Unzucht, dass jeder von euch in Heiligung und Würde mit seinem Gefäß, dem Leib, umzugehen wisse. Nicht in begehrlicher Leidenschaft wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und dass keiner sich hinwegsetze über seinen Bruder und ihn bei Geschäften übervorteile. Denn über dies alles hat der Herr seine Strafe verhängt, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unlauterkeit berufen, sondern zu einem Leben in Heiligung. Darum, wer solches missachtet, der missachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in euch hineinlegt. Soweit Worte aus dem 1. Thessalonicher Brief. Liebe Gemeinde, für reformierte Ohren, da tönt dieser Text zugegebenermaßen ziemlich fremd. Das Reformationsfest naht heran nächste Woche. Und gerade die Reformation hat doch das Evangelium entdeckt: Ich muss mir bei Gott die Gunst nicht erst verdienen, sondern sie wird mir allein durch den Glauben an ihn und an seinen Sohn Jesus Christus geschenkt. Gerade Paulus war es doch, der immer wieder diese gute Nachricht betont hat. Und jetzt sowas. Wir sollen in unserem Leben Gott gefallen, darin immer vollkommener werden. Wir sollen Gottes Gebote halten und seinen Willen befolgen, unsere Heiligung. Wer das verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott. Das ist eine recht schwere Kost für einen reformierten Gottesdienst am frühen Sonntagmorgen. Tönt ganz so, als ob wir uns unsere Heiligung verdienen müssten, erarbeiten müssten. Aber ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Schaffe ich das überhaupt? Heiligung, das ist ein großes Wort. Was steckt eigentlich dahinter, hinter diesem Wort? Meine Lieblingserklärung für das Wort Heiligung, die heißt: Heiligung bedeutet, du gehörst zu Gott. Gott will meine Heiligung. Das bedeutet dann nichts anderes, als dass Gott will, dass ich zu ihm gehöre. Und zwar, das steckt jetzt in diesem Wort heilig, dass ich ganz zu ihm gehöre. Jetzt geschieht das aber nicht, indem ich mich selbst verwirkliche, indem ich meine Persönlichkeit immer weiter entwickle, optimiere, bis sie sittlich und moralisch ganz vollkommen ist. Nein, zu Gott gehören, das funktioniert andersherum. Gott bewirkt meine Heiligung. Gott sagt: Du gehörst schon zu mir. Das ist etwas, das uns zugesagt wird in der Taufe. Und deshalb sagt Paulus: Gott, der unsere Heiligung will, der hat sie uns bereits geschenkt, denn er hat uns zur Heiligung berufen, so heißt es ja. Wir sind berufen, zu Gott zu gehören. Das ist das Vorzeichen, unter dem alles Weitere steht. Und interessant, die ersten Christinnen und Christen, die haben sich noch gar nicht, wie wir heute, Christen genannt, sondern Heilige. Die Bezeichnung Christen, die wir heute tragen, das ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Fremdbezeichnung, die ursprünglich von den Römern kommt, und die haben die Christen dann irgendwann für sich selbst übernommen. Aber die ersten Christinnen und Christen, die haben sich selbst Heilige genannt. Und das war keine Überheblichkeit, dass sie von sich selber als Heilige gesprochen haben. Das war keine Selbstheiligsprechung in dem Sinne, sondern dahinter steckt das Bewusstsein, Gott hat uns berufen, als seine Heiligen berufen, als Menschen, die zu ihm gehören. Und wir sind Heilige, heißt, wir gehören zu Gott. Heiligung, das ist aber nicht nur Gottes Wirken in uns, sondern das fordert auch Konsequenzen für unser Handeln. Und das ist das, was Paulus hier schreibt. Gott will meine Heiligung, aber damit ist noch nicht alles getan, sondern ich muss es auch wollen. Und wenn ich es will, das sagt Paulus, dann braucht es auch etwas von unserer Seite. Dass wir das bejahen, das hat Konsequenzen. Wie das konkret aussieht, das erläutert Paulus mit dem Beispiel der Sexualität. Das ist nämlich der Wille Gottes, schreibt er, eure Heiligung, dass ihr euch fernhaltet von der Unzucht, dass jeder von euch in Heiligung und Würde mit seinem Gefäß, dem Leib, umzugehen wisse, nicht in begehrlicher Leidenschaft wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Also, auch in der Sexualität, in der intimsten Begegnung zwischen Menschen, auch dort soll die Würde des menschlichen Körpers geachtet werden. Wir sind geheiligt, wir sind Heilige, wir gehören zu Gott, auch unser Körper gehört zu Gott. Und das soll zu keiner Situation vergessen werden. Unzucht und begehrliche Leidenschaft, schreibt er, sollen gemieden werden. Das, was hier so schön im Text mit begehrlicher Leidenschaft übersetzt ist, das heißt wörtlich übersetzt, wenn man den griechischen Text liest, dann steht da gierige Lust. Finde ich viel besser, weil Leidenschaft ist ja für uns eher ein positives Wort. Man geht einem Hobby mit großer Leidenschaft nach oder man übt seinen Beruf mit Leidenschaft aus. Leidenschaft ist was Positives. Aber im Urtext steht an dieser Stelle gierige Lust. Es geht nicht um Leidenschaft, sondern es geht um die Lust, die nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist und nichts anderes mehr im Blick hat. Da stellt sich die Frage mit der Lust, ist denn Lust jetzt etwas Schlechtes, was uns Christinnen und Christen verboten ist? Das ist ja so eigentlich typisch Kirche, das, was man mit Kirche verbindet, so diese Lustfeindlichkeit. Es darf nicht Lust machen, sondern man muss sich eigentlich immer ein bisschen schlecht fühlen und dann ist alles gut. Das verstehe ich aber hier nicht so. Sonst hätte Paulus wohl kaum genau dieses Beispiel gebracht, wo das doch wie kein anderer Bereich mit Lust in Verbindung steht. Der Text, den empfinde ich keineswegs als lustfeindlich, sondern es geht um lustkritisch, also einen kritischen Blick auf die Lust. Paulus sagt, Lust soll nicht der vorherrschende Grund für unser Handeln sein. Lasst euch nicht nur von eurer Lust leiten. Nicht alles, worauf ihr Lust habt, ist gut und nicht alles, was gut für euch ist, ist lustvoll. Unser Handeln soll geleitet sein von Gottes Willen nach unserer Heiligung. Das soll das oberste Prinzip sein. Und es gibt Verhaltensweisen, die sich damit nicht in Einklang bringen lassen, sagt Paulus. Unseren Körper nur noch als Lustobjekt anzusehen, nicht mehr als wertvolles Geschöpf Gottes, das ist das Beispiel, das Paulus hier benutzt, ein Extrembeispiel. Und ich glaube, wir müssen die Frage nach der Lust nicht auf die Sexualität beschränken. Auch in vielen anderen Bereichen wird nach diesem Lustprinzip gehandelt und danach gefragt, wozu habe ich Lust und wozu habe ich keine Lust? Manchmal, da haben wir keine Lust, uns mit den Problemen der anderen auseinanderzusetzen. Wir wollen lieber unsere Ruhe haben. Manchmal haben wir keine Lust, zu Fuß zu gehen und stattdessen Lust, unser Ziel lieber schnell und komfortabel mit dem Auto zu erreichen. Manche Schülerinnen und Schüler haben keine Lust auf Hausaufgaben, stattdessen ist die Lust größer, sich mit Freunden zu treffen. Das sind nur so ein paar Beispiele, wo wir uns von der Lust leiten lassen oder auch verleiten lassen. Aber sich ausschließlich Lust und Laune hinzugeben, das bedeutet letztlich, dass wir fremdbestimmt leben. Als die Schlange im Paradies Eva zuflüstert, dass sie doch von dem Baum essen soll, von dem Gott verboten hat zu essen, da heißt es im Bibeltext, Eva sah den Baum an und sie sah, dass der Baum eine Lust für die Augen war. Das war das Verführerische an der Verführung. Es war eine Lust für die Augen. Lust ist nichts, was von mir ausgeht. Ich mache die Lust nicht selbst, sondern Lust ist etwas, das ich nicht steuern kann. Und das weiß man spätestens dann, wenn die Lust in einer Sucht mündet. Sich ausschließlich der Lust hinzugeben, heißt, sich von Gefühlen treiben zu lassen, ohne überhaupt zu wissen, wo man ankommt. Und das finde ich das Interessante, dass der Bibeltext vor den unberechenbaren Folgen der Lust warnt. Und darin steckt eine sehr heilsame Botschaft, wenn wir nämlich einmal nicht nur über das Verbot nachdenken, sondern die Kehrseite überlegen. Wir brauchen nicht auf alles Lust zu haben. Das ist etwas wahnsinnig Tolles. Wir brauchen nicht auf alles Lust zu haben. Nicht jedes Vorhaben von uns ist lustbesetzt. Und andersrum, wenn wir einmal zu irgendetwas keine Lust haben, dann ist das kein Indiz dafür, dass das Vorhaben an sich sinnlos ist. Ich staune, wie oft ich heutzutage bei wirklich wichtigen Dingen den Satz höre, ich habe da keine Lust drauf. Ich habe keine Lust darauf, zum Arzt zu gehen. Ich habe keine Lust darauf, mir die Zähne zu putzen, wenn man mit den Kindern diskutiert. Ich habe keine Lust auf dieses, ich habe keine Lust auf jenes. Aber mal ganz ehrlich, wer von uns hat heute nach einem halben Jahr immer noch Lust darauf, einschneidende Corona-Maßnahmen einzuhalten? Das ist einfach das Gebot der Stunde, aber Lust hat doch da keiner wirklich drauf. Das ist ja auch der Grund, umgekehrt, weshalb die Zweifler, Leugner und Gegner so erstaunlich viel Zuspruch bekommen, weil sie nämlich eine Lust aussprechen und ansprechen, dass das alles endlich ein Ende hat. Und da springen viele mit auf den Zug und sagen, jawohl, genau, das ist richtig. Aber nochmal, die gute Nachricht ist, kein Mensch erwartet von uns, dass wir das lustvoll tun. Wir müssen es einfach tun. Mein Predigtlehrer hat einmal einen Satz gesagt, der mir schon sehr oft geholfen hat in meinem Beruf. Er hat gesagt, wenn Sie keine Lust haben, Ihre Predigt für den Gottesdienst zu schreiben, weil der Text so schwer ist, weil Ihnen nichts einfällt oder weil Sie noch andere Dinge im Kopf haben, wenn Sie keine Lust haben, dann fangen Sie einfach lustlos an und freuen Sie sich, wenn Sie fertig sind. Das ist nämlich dann ein Erfolgserlebnis. Und das stimmt. Wenn ich keine Lust habe, fange an und vor allem, wenn ich mich mal dadurch quäle und ich habe am Ende die fertige Predigt ausgedruckt, dann ist das ein Erfolgserlebnis. Wir sind aufgefordert zu lernen, unsere Lust und auch unsere Lustlosigkeit im Zaum zu halten. Paulus sagt, wenn an erster Stelle die Zugehörigkeit zu Gott und das Leben nach seinen Geboten steht, dann gestehen wir der Lust nur noch Platz zwei zu. Und das ist aber etwas, ganz ehrlich, das muss gelernt werden, das muss eingeübt werden, das ist überhaupt nicht leicht. Wie kann das gelingen? Der Text redet deutliche Worte. Wer das verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott. Und dann heißt es aber, Komma, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Sich nicht von der Lust beherrschen zu lassen, das gelingt, weil Gott uns das ermöglicht, mit seinem Heiligen Geist. Fromm gesprochen, wenn du in Versuchung gerätst, bete. Also im Garten Gethsemane sagt Jesus zu seinen Jüngern, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Weltlich gesprochen, werde sensibel für deine Lust, achte auf das, was dir Lust macht, was dir keine Lust macht und hinterfrage das, hinterfrage die Rolle der Lust für dein Handeln. Jetzt nochmal mit Paulus gesprochen, erinnere dich daran, dass du als Christ, als Christin zu Gott gehörst. Was du tust, das soll diese Beziehung nicht aufs Spiel setzen. Du sollst die immer im Blick haben und damit du nicht alleine bist in dem, hilft dir der Heilige Geist dabei. Das sind alles so Ideen oder Zugänge, die meiner Meinung nach einfach nebeneinander stehen können. Also, wenn du in Versuchung gerätst, dann bete, das Fromme, oder aber, dass man sensibel wird für seine Lust und das immer wieder hinterfragt, so das Weltliche, oder das Paulinische, erinnere dich dran, dass du zu Gott gehörst und diese Beziehung, die soll an oberster Stelle stehen und der Heilige Geist hilft dir dabei. Je nach Persönlichkeit, je nach Lebenslage wird mal eher das eine oder das andere vielleicht besser dazu passen. Bleibt zum Schluss nur noch die Frage, wofür sollen wir die Anstrengung überhaupt in Kauf nehmen und uns manchmal gegen unsere Lust entscheiden? Jetzt komme ich wieder zurück auf den Anfang vom Gottesdienst, auf den Wochenspruch. Da heißt es, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Da steckt für mich eine wichtige Botschaft drin. Gottes Wille nach unserer Heiligung und die damit verbundenen Forderungen, die Konsequenzen für unser Handeln, die sind etwas Gutes. Es ist dir gesagt, was gut ist. Darin kommt also Gottes Fürsorge zum Ausdruck, Gottes Wissen um unsere Bedürfnisse, um das, was uns gut tut. Diese Forderung also, wir sollen Gottes Wort halten, die ist verbunden mit der Verheißung, das ist gut für dich und für deinen Nächsten. Also für den Nächsten, Jesus sagt einmal, das wichtigste Gebot ist, liebe deinen Nächsten, also liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist also gut für uns und unsere Nächsten. Und dieses Gute ist uns gesagt und wir wissen darum. Wenn wir danach leben, dann nehmen wir in Anspruch, was Gott uns geschenkt hat, unsere Heiligung. Wenn Paulus davon redet, wir sollen in Heiligung leben, dann ist das also nicht eine unmenschliche, widernatürliche Forderung, sondern das ist eine Lebensweise, die Gott uns auch ermöglicht. Und so wünsche ich uns allen, dass Gott uns den Willen und die Kraft schenkt, dass wir jeden Tag neu uns auf diese Lebensweise als Heilige Gottes einlassen. Wir sind Heilige, wir gehören zu Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, dieser Friede halte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.